Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir lesen heute Morgen noch einmal aus dem Johannesevangelium Kapitel 21, die Verse 1 folgende. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich will fischen gehen. Sie sprechen zu ihm: So wollen wir mit dir gehen. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich ins Wasser. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg hinein und zog das Netz an Land, voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir machen also heute Morgen Fortsetzung mit der Betrachtung dieses Abschnittes. Von Paul Humburg, der ein bekannter Verkündiger des Evangeliums über die Grenzen Wuppertals hinaus war, stammt der Satz: Jesus lebt, ich habe eben noch mit ihm gesprochen. So originell und überzeugend dieser Ausspruch auch klingt, so kann er doch niemals die Grundlage unseres Glaubens sein. In einer Zeit, in der die persönliche Erfahrung des Einzelnen über alles geht, können wir nicht genug betonen, dass das Fundament unseres Glaubens nicht eine subjektive Erfahrung ist, sondern vielmehr die im Wort Gottes bezeugte objektive Tatsache des Opfertodes Christi und seiner leiblichen Auferstehung von den Toten. Auf dieser Grundlage allerdings machen die wahrhaft Gläubigen immer wieder wunderbare Erfahrungen in ihrem Glaubensleben mit dem auferstandenen Herrn. Zwar begegnet er uns nicht in leiblicher Gestalt, wie es damals bei den ersten Zeugen seiner Auferstehung der Fall war, die Begegnungen mit unserem Herrn in seinem Wort sind jedoch ebenfalls wunderbare Wirklichkeit. Wir glauben an seine Liebe zu uns in der Erlösung durch sein Blut, und obwohl wir ihn nie gesehen haben, haben wir ihn doch lieb, so schreibt Petrus. Er kümmert sich in allen Dingen genauso um uns, wie er es mit seinen Jüngern und Jüngerinnen nach seiner Auferstehung getan hat. Wie manche erstaunliche Erfahrung seiner Hilfe haben wir mit unserem Herrn gemacht. Und welch ein Vorrecht ist es, ihm zu dienen und den Bau seines Reiches in seiner Kraft fördern zu dürfen. An dieses Vorrecht wollte der Auferstandene seine Jünger durch den wunderbaren Fischzug auf dem See Tiberias oder See Genezareth erinnern, nämlich Menschenfischer zu sein. Darüber haben wir ausführlicher gesprochen. Das sollte nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten nicht unter gesetzlichem Zwang, sondern getrieben von der Liebe Christi geschehen, wobei jeder Einzelne in seiner speziellen Art diesem Auftrag nachkommen darf. Das ist das Erste, was uns heute Morgen anhand unseres Textes wichtig werden darf. Jeder darf in seiner speziellen Art an dem Auftrag teilhaben, Menschen für Christus zu gewinnen. Während alle Gläubigen bestimmte Elemente ihres Glaubens gemeinsam haben, so sind sie doch hinsichtlich ihrer Persönlichkeit und Begabung unterschiedlich. Wenn Paulus in seinem Brief an die Gemeinde zu Ephesus bestimmte Elemente der christlichen Einheit nennt, nämlich ein Leib und ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater, so nennt er auf der anderen Seite Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, die unterschiedliche Dienste im Reich Gottes wahrnehmen. An anderen Stellen erwähnt er weitere Gnadengaben der einzelnen Glieder am Leibe Jesu Christi. Wie groß ist doch die Vielfalt, die wir beobachten können und über die wir immer wieder nur staunen können, in der Tier- und Pflanzenwelt und so auch unter den Menschen, wobei die verschiedenen Temperamente durch die Bekehrung eines Menschen zum christlichen Glauben nicht aufgehoben werden. Wohl kommen sie alle unter die Erziehung des Heiligen Geistes, was natürlich auch Korrektur beinhaltet. Den einen muss der Herr manchmal etwas bremsen, einen anderen schieben, den einen ermutigen und einen anderen tadeln, dem einen Lasten auferlegen, die er einem anderen nicht zumuten kann. Mit dem einen scheint er mehr Geduld zu haben als mit einem anderen, ganz wie es die Einzelnen nach seiner göttlichen Absicht nötig haben, ohne sie in eine bestimmte Form zu pressen, so dass sie alle in ihrer Originalität bestehen bleiben. Wie unterschiedlich die Charaktere sind, dafür liefern Petrus und Johannes in unserem Text ein gutes Beispiel. Als Johannes den Herrn Jesus erkennt und es Petrus mitteilt, handelt dieser sofort. Er wirft sich das Obergewand über sein Untergewand, das ist gemeint mit, er war nackt, er hatte ein Untergewand an und darüber warf er sein Obergewand und springt ins Wasser dem Herrn entgegen. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, das ist Johannes, er spricht von sich selbst in der dritten Person, zu Petrus, es ist der Herr. Aber als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich ins Wasser dem Herrn entgegen. Er ist der Jünger, der immer wieder die Initiative ergreift. Er war es, der zu den anderen sagte, ich will fischen gehen. Und die anderen schlossen sich an mit den Worten, so wollen wir mit dir gehen. Er ist auch der, der unter den Juden zu Pfingsten und unter den Heiden im Hause des Cornelius bei der Ausbreitung des Evangeliums den Anfang gemacht hat. Johannes dagegen scheint ein stillerer Typ gewesen zu sein. Er handelt nicht sofort, doch er hat zuerst die Erkenntnis. Es ist der Herr, so sagt er zu Petrus. Es ist der Herr. Er hat ihn erkannt, den Auferstandenen. Offensichtlich hat er auch in seiner Beziehung zu Jesus die tiefere Einsicht in das Wesen Jesu, was ja auch im Johannesevangelium besonders deutlich wird. Er macht nicht die Anfänge im Reich Gottes wie Petrus, sondern bringt wieder zurecht, was von der Grundlage des Glaubens abgewichen ist, wie wir es in den Sendschreiben sehen. Es ist interessant zu beobachten, dass das auch genau dem Umstand bei seiner Berufung in die Nachfolge Jesu entspricht. Er ist dabei, die Netze zu flicken, als Jesus ihn ruft. Übrigens ist das, wie ein Gottesmann schreibt, wahrscheinlich die dringlichste Aufgabe im endzeitlichen Gefälle, nämlich das wieder in Ordnung bringen. Auch alles andere ist wichtig, aber vielleicht in der letzten Zeit ganz besonders diese Begabung, diese Berufung, Dinge wieder in Ordnung zu bringen, was die biblische Lehre angeht. Das finden wir ja auch im ersten Johannesbrief und wie ich schon sagte, auch in den Sendschreiben. Wollen wir uns also nicht an der Andersartigkeit anderer stoßen, sondern sie als Segen und Ergänzung bei der Ausbreitung des Evangeliums ansehen. Wir können auch manches von anderen lernen und für uns nutzbar machen, ohne sie zu kopieren. Wir sind und bleiben Originale. Ansonsten geht es nach der Weise, alle werden wir als Originale geboren, aber viele sterben als Kopien. So sollte es nicht sein, ja? Jeder Einzelne im Reich Gottes, mit welcher Beauftragung er auch von Gott bedacht worden ist, ist ein Original in seiner Art, in seinem Temperament. Jeder in seiner Art, mit seiner Persönlichkeit und seiner Begabung, dürfen wir alle an dem großen Werk Gottes mitarbeiten, nämlich Menschen für Jesus zu fischen. Widmen wir uns dieser Aufgabe, so wird unser Herr auch diejenigen, die den speziellen Ruf zum sogenannten vollamtlichen Dienst im Reich Gottes haben, mit allen nötigen materiellen Mitteln versorgen, wie es dann später bei den Aposteln auch der Fall gewesen ist. Also die Apostel durften in Zukunft damit rechnen, dass der Herr genauso wie er hier als der Auferstandene für sie sorgte, auch in Zukunft sorgen würde. Er ist wohl in der Lage, die nötigen Mittel herbeizuschaffen. Das gilt übrigens auch für alle anderen, die sich dem Dienst im Reich Gottes auch als nicht hauptamtliche zur Verfügung stellen. Auch sie dürfen damit rechnen, in allen Dingen, in allen materiellen Bedürfnissen von Gott versorgt zu werden. Er, dem alles in dieser Welt zu eigen ist, ist wohl in der Lage, seine Diener und Dienerinnen, die doch seine geliebten Kinder sind, mit allem auszurüsten, was sie brauchen. Und wenn er die Raben damit betraut, dem Elia Brot und Fleisch zu bringen. Sollten wir das Größte glauben, nämlich dass Gott sein Allerliebstes für uns gab, seinen lieben Sohn, mehr konnte er ja nicht geben, als das, was er uns gegeben hat in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Wenn wir das glauben, das Allergrößte, dass Gott seinen Sohn für uns dahin gegeben hat. Sollten wir dann nicht auch das Geringere glauben, dass er uns mit allem Materiellen versorgt? Das ist manchmal sehr seltsam, ja? Dass wir wie selbstverständlich die großen Dinge, die Heilstatsachen Gottes in Christus glauben, aber die viel geringeren Dinge, die materielle Versorgung, macht uns manchmal enorm zu schaffen. Also Gott will für uns sorgen, für jeden Einzelnen von uns, welche Bedürfnisse er auch immer haben mag. Unsere Aufgabe ist es, den Herrn zu verherrlichen in Christus Jesus und ihm zu dienen und mit daran zu arbeiten, dass auch andere Menschen noch zum lebendigen Glauben an Christus kommen und auch die Gemeinde selbst gestärkt und gefestigt wird in Christus. Das haben wir unbedingt nötig, ja? Gerade in unserer Zeit. Kommen wir nun zu einer weiteren Lektion, die die Jünger in der Begegnung mit unserem Herrn lernen durften. Der Herr Jesus hat einmal gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das hat er gesprochen im Zusammenhang mit dem Gleichnis vom Weinstock und den Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Gar nichts. Überhaupt nichts. Nichts, was Gott verherrlicht und was wirklich den Menschen zum göttlich Besten dient. Die Jünger waren doch erfahrene Fischer. Und dennoch fingen sie keinen einzigen Fisch. Auf die Frage Jesu, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Mussten sie mit Nein antworten. Und dasselbe kann auch uns passieren, dass wir trotz aller Mühe, die wir uns geben, keinen Erfolg haben, der uns zufriedenstellen könnte. Das sind dann schmerzliche, aber auch heilsame Erfahrungen, die uns demütigen. Das haben wir auch immer wieder nötig, ja? Dass es uns eben nicht gelingt, was wir uns vorgenommen haben. Das hat ja auch seinen Grund. Ne? Sie machen uns bewusst, solche heilsamen, demütigenden Erfahrungen. Sie machen uns bewusst, dass es nicht auf unsere Fähigkeiten und unser Vermögen ankommt, sondern dass der Herr durch uns wirkt. Das ist entscheidend. Wenn er nicht wirkt, dann wirken wir vergeblich. Das steht über all dem, was unser Leben ausmacht. Denn alles soll ja dazu dienen, für Gott da zu sein und ihn zu verherrlichen. Also er muss es tun. Ohne mich, sagt er, könnt ihr nichts tun. Ich muss es wirken, sagt der Herr zu seinen Jüngern. Solche demütigenden Erfahrungen bewahren uns vor Selbstüberschätzung und erhalten uns in der Abhängigkeit von Jesus. Das ist ganz, ganz wichtig. Ne? Herunter von unserem hohen Ross, von dem Hochdenken von uns selbst, dass wir abhängig sind in jeder Hinsicht von unserem Herrn Jesus Christus. Und dass Petrus und auch die anderen Jünger im Passionsgeschehen versagt haben, war die Folge ihrer Selbstüberschätzung. Wenn sie dich alle verlassen, ich nicht. Ne? Und die anderen sprachen ähnlich. Nicht nur Petrus hat versagt, sondern auch die anderen. Es ist Gottes erzieherische Absicht mit uns, uns immer wieder dahin zu bringen, dass wir bekennen, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Gott kann nur leere Gefäße mit seiner Herrlichkeit erfüllen. In einer kurzen Lebensbeschreibung von Bak Sing las ich, dass er eine Zeit durchmachen musste, in der er alle seine evangelistischen Anstrengungen abhaken konnte. Sie waren vergeblich, sie schlugen fehl. Was er versuchte, um Menschen für Christus zu gewinnen, war zum Scheitern verurteilt. Immer ein Trost für uns, ne? Wenn auch solche Leute, von denen wir gelesen haben, dass sie im Reich Gottes durch Gottes Gnade große Dinge vollbracht haben, auch Zeiten gehabt haben, wo sie also derart vergeblich gearbeitet haben, ja, dass sie enorm frustriert waren. Also alles, was er tat, gelang ihm nicht, bis er mit seinem Latein am Ende war. Auch er musste es erst lernen, was es heißt, ohne mich, das heißt getrennt von mir, könnt ihr nichts tun. um dann eben ein reich gesegneter Mann im Reich Gottes zu sein. Genau das will Gott auch bei einem jeden von uns bewirken, dass wir mit unserem Latein am Ende sind, um dann zu zeigen, was er zu tun vermag, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Als die Jünger bekennen mussten, dass sie nichts gefangen hatten, keinen einzigen Fisch, als erfahrene Seeleute, als erfahrene Fischer, da offenbarte der Herr seine Herrlichkeit. Wenn wir zu Gott sagen, dass wir am Ende sind und nicht wissen, wie es weitergehen soll, dann ist die Hilfe unseres Herrn Jesus ganz nah. Dann ist er selbst ganz nah. Als es aber schon Morgen war, so heißt es hier, stand Jesus am Ufer. Unser Problem ist, dass wir dafür oft keinen Blick haben, dass der Herr gegenwärtig ist. Gerade auch in Zeiten, wo es uns schlecht geht, wo wir deprimiert sind, frustriert sind, dass wir keinen Blick dafür haben, dass der Herr gegenwärtig ist, dass er da ist. Nach dieser notvollen Erfahrung, die die Jünger machen mussten, erkannten sie nicht, dass Jesus in der Nähe war, in der Nähe mit seiner Hilfe. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war, so heißt es hier. Unser Herr hat einen Ausweg geschaffen aus dem Tode und damit sind alle unsere Probleme bereits gelöst. Glaubst du das? Glaubst du das, dass deine Probleme schon gelöst sind? Dein ganz persönliches Problem, das dir im Augenblick zu schaffen macht, ist gelöst, seitdem Jesus auferstanden ist von den Toten. Gott will sich jetzt darin verherrlichen, in diesem Problem. Aber es ist schon gelöst. Denken wir noch einmal an die Frauen, die sich auf den Weg machten zum Grab. Da hatten sie ein großes Problem unterwegs. Sie waren schwache Frauen. Ja, wer wälzt uns den Stein vom Grab? Ne? Wir sind nicht in der Lage dazu. Und während sie dieses Problem wälzten, war der Stein schon, dieser große Stein schon weggewälzt. Gott hatte schon gehandelt. Also, glauben wir es doch, fassen wir es im Blick auf jedes Problem, das uns zu schaffen macht. Fürchte dich nicht, glaube nur. Und das Letzte und Wunderbarste, was wir unserem Text entnehmen können, ist die Gemeinschaft, die die Jünger dann hatten mit dem Herrn Jesus Christus. Das ist das Größte, das Herrlichste. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Das bedeutet, habt Gemeinschaft mit ihm, mit mir. Der Höhepunkt in diesem Geschehen ist also nicht dieses große Wunder, das sie da erlebt haben. Dieser wunderbare Fischzug, das ist nicht das Größte, das ist nicht das Herrlichste, sondern die Einladung Jesu an seine Jünger, mit ihm Gemeinschaft zu haben, mit ihm das Mahl zu halten. Ein Hinweis hier auch auf den Anbruch des messianischen Reiches. Und einmal in der Vollendung werden wir teilhaben am Hochzeitsmahl des Lammes. Was wird das sein, ihr Lieben? Ja? Darauf freuen wir uns. Auf diesen großen Tag der Vollendung, auf ewig ungetrübte Gemeinschaft zu haben mit unserem Herrn, dem wir hier manchmal so viel Not bereiten. Aber er liebt uns dennoch. Er kann nicht anders, als dich zu lieben. Egal, wie es im Augenblick um dich bestellt ist, egal, wie oft du versagt hast, er kann nicht anders. Er muss dich lieben. Ich muss barmherzig mit ihnen umgehen, sagt der Herr. Vielleicht ist es uns schon aufgefallen, dass Jesus schon alles bereitet hat, als die Jünger ihr Netz mit den Fischen ans Land zogen. Als sie nun ans Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer und Fische darauf und Brot. Wir würden sagen, der Tisch war bereits gedeckt, das Frühstück schon bereitet. Woher diese Fische kamen, bleibt für uns ein Rätsel. Das heißt also, Jesus macht nicht zunächst Gebrauch von den Fischen, die jetzt durch die Jünger gefangen worden waren, sondern es waren schon Fische da. Woher kamen die? Prälat Bengel hat gemeint, es sei ein Wunder gewesen. Vielleicht waren es auch Engel, die dem Herrn hier dienten und schon dafür sorgten, dass der Tisch gedeckt war, als die Jünger nun auch ihre Fische an Land zogen. Ja, auf jeden Fall werden wir an die Worte erinnert: Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Jesus bringt alles mit, damit wir Gemeinschaft der Liebe mit ihm haben können. Sein stellvertretendes Opfer, das er am Kreuz für uns vollbracht hatte, und sein Leben, an dem wir Anteil haben durften, all das brachte der Herr seinen Jüngern mit und bringt er auch uns immer wieder mit. Er ist immer der Erste. Wenn du morgens deine Bibel aufschlägst und gerne möchtest, dass der Herr mit dir redet, er war schon vorher da. Bevor wir uns hier versammeln im Gottesdienst, ist er immer schon vorher da. Der Herr macht doch immer den ersten Schritt. Das ist wunderbar. Ich werde dich gerade an eine Situation erinnert. Auch wenn es in der Ehe mal ein bisschen knistert. Ja? Ist immer schön, wenn der andere den ersten Schritt macht. Ne? Aber wir sollten das auch lernen, den ersten Schritt zu machen. Und der Herr Jesus macht immer den ersten Schritt. Das ist doch wunderbar. Also, nicht der Dienst für Gott, so wichtig er ist, sondern die Gemeinschaft mit ihm steht im Mittelpunkt des Geschehens. Dabei ist unser Herr Jesus selbst der Gastgeber. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt es ihnen, desgleichen auch die Fische. Also auch die anderen Fische werden jetzt herbeigeholt und sie dürfen miteinander frohe Gemeinschaft beim Frühstück haben. Immer wieder will uns der Herr durch sein Wort und im Gebet stärken, besonders durch die zentrale Wahrheit vom Kreuz und der Auferstehung Jesu. In der Gemeinschaft mit dem Vater und seinem Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, sind wir in erster Linie Gottes geliebte Kinder. Dann erst seine Diener. Ist dir das so recht bewusst? Staunst du immer wieder darüber, dass du ein von Gott geliebtes Kind bist, du ganz persönlich, dass Gott dich lieb hat? Unsere Hauptaufgabe besteht darin, diesen Satz wollen wir uns einmal merken, er stammt nicht von mir. Unsere Hauptaufgabe besteht darin, wie Ole Halsby, Professor Halsby, Norwegen, guter Freund von Pastor Wilhelm Busch, einmal gesagt hat, uns von Gott lieben zu lassen. Uns von Gott lieben zu lassen. Denn darin, so schreibt Johannes, darin steht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Sühne für unsere Sünden. Wie nötig haben wir immer wieder den Zuspruch seiner Gnade und das Bewusstsein seines tiefen Verlangens danach, mit uns Gemeinschaft zu haben. Also da können wir doch wirklich nur staunen. Der Herr hat ein tiefes Verlangen, eine Sehnsucht in seinem Herzen, mit dir Gemeinschaft zu haben und mit mir Gemeinschaft zu haben. Das ist eine unergründliche und unfassbare Liebe. Ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Je und je, das heißt von Ewigkeit her. Und er hört nicht auf, dich zu lieben. Ganz egal, wie es läuft, er hört nicht auf, dich zu lieben, denn es heißt, wie er geliebt hatte die Seinen, so liebte er sie bis ans Ende, bis du einmal bei ihm sein wirst. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern offenbart wurde, nachdem er von den Toten auferstanden war. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, sollten wir uns darüber nicht freuen, sollten wir nicht jubilieren, sollten wir nicht fröhlich sein, dass du, der gekreuzigte, auferstandene, erhöhte und wiederkommende Herr, mit uns Gemeinschaft hast, dich danach sehnst, dass wir unser Herz vor dir ausschütten, du mit uns redest in deinem Wort. Ach Herr, wir haben es wirklich gut bei dir. Auch unsere Kranken haben es gut bei dir, ganz besonders gut bei dir, wenn es auch schwer ist jetzt. Aber sie haben es gut bei dir. Amen.